Auch ich darf Sie heute Abend recht herzlich grüßen. Ich freue mich, dass ich nach über einem halben Jahr mal wieder hier sein darf. Und wie Bruder Buch schon erwähnt hat, habe ich jetzt nun eine etwas längere Reise, aber ich kann sie ja im Ruhestand auch gut und gern auf mich nehmen. Das Thema, das heute Abend im Mittelpunkt dieser Stunde stehen soll und auch morgen fortgesetzt wird, meine ich, sei ein so entscheidendes, dass wir auch als gläubige Menschen, als Christen immer wieder darüber nachsinnen, darüber nachdenken sollten und dann aber auch die Konsequenz aus dieser Erkenntnis ziehen sollten. Es gibt wohl wenige Menschen, die völlig ziellos, planlos so in den Tag hinein leben, ohne eine klare Konzeption von dem, was in ihrem Leben geschehen soll. Die meisten haben sicher schon früh in der Kindheit oder in der Jugend eine Vorstellung von ihrem Lebensweg, den sie sich selber gestalten möchten. Nun, es ist auch nichts dagegen einzuwenden, wenn der Mensch über Ziele in seinem Leben nachdenkt. Aber ich möchte zunächst doch mal so einige dieser Ziele nennen, im persönlichen Leben, etwa im politischen, gesellschaftlichen, auch in anderen Bereichen, um dann nachher zu fragen, welche Ziele werden denn nicht von uns gesetzt, sondern sind uns vorgegeben? Und welche Ziele hat unser großer Gott in der Bibel für den einzelnen Menschen, für die herausgerufene Gemeinde und auch mit anderen Heilskörperschaften? Ja, und wohin geht das Ziel mit dieser Welt? Das sind doch alles Fragen, die uns bewegen. Ich darf nochmal sagen, dass ganz wenige völlig ziellos, konzeptionslos leben, so in den Tag hinein. Leider gibt es ja auch solche Menschen. Wie sieht denn das aus in der Regel im persönlichen Leben bei dem Einzelnen? Ich denke, dass schon kleine Kinder gewisse Vorstellungen entwickeln, wie es weitergeht. Sie freuen sich sicher darauf, bald mal in die Schule zu kommen oder auch nicht, je nachdem, was zu Hause für ein Bild von der Schule entwickelt wird. Und dann möglichst einen Abschluss zu bekommen in irgendeiner der weiterführenden Schulen, dann ein nächstes Ziel, entweder Berufsausbildung oder Studium. Eine weitere Zäsur ist die Frage, wenn ein Beruf gefunden wurde, Gründung einer Familie, Suchen nach einem Ehepartner und dann im Beruf sicher möglichst weiterkommen, Erfolg haben, andere Positionen zu erringen, für die Kinder sorgen und dann, wenn man so einige Jahrzehnte seinem Beruf gehuldigt hat, sehnt man sich nach dem Ruhestand. Ich muss sagen, ich habe mir auch danach gesehnt. 40 Jahre Pädagogik haben mir dann gereicht, obwohl ich sehr, sehr gerne in meinem Beruf tätig war. Und was kommt dann, wenn man im Ruhestand ist? Gibt es dann eigentlich auch noch Ziele? Oh ja, Reisen in die Welt hinein. Ich kenne so manchen Pensionär, der sich da Programme vorgenommen hat, dass ich nur staunen konnte. Ich denke an einen ehemaligen, einfachen Angestellten bei uns in der Kreisbildstelle. Ja, der nahm sich vor, mit seiner Frau einmal rund um den Erdball zu reisen. Es hat Wochen gedauert. Ja, und dann fingen die Wehwehchens an. Und was dann, als er nicht mehr reisen konnte? Ich bin überzeugt, dass dann auch noch irgendwelche Zielvorstellungen da sind. Ich bekam jetzt einen Prospekt über eine moderne psychologische Zeitschrift in die Hand. Und da wurde geworben mit einem Hinweis, ich will es nur mal umschreiben, etwa derart: Die Menschen brauchen Illusionen. Das haben neueste Untersuchungen ergeben. Die Menschen brauchen Illusionen. Warum? So fragt auch der Autor, der diese Zeilen da verfasst hat. Wenn die Menschen nämlich der Wirklichkeit ins Auge sehen würden, würden sie das Leben nicht meistern. Denken Sie mal darüber nach. Brauchen Sie auch Illusionen? Was ist denn eine Illusion? Ist irgendwie ein Trugbild, ist Täuscherei. Und wie viele Menschen haben in ihrem Lebensprogramm die Illusion? Das ist doch erschütternd. Denken Sie nun mal an Bekannte oder an solche, die im Berufsleben stehen oder sogar in führender Position im wirtschaftlichen, politischen Bereich. Da müssen Menschen Konzeptionen haben, Ziele entwickeln. Und wenn wir jetzt an die unruhige Zeit denken, gerade was uns Deutsche bewegt, wenn man Politiker fragt, welche Ziele haben sie, wie wird es mit der Wiedervereinigung oder mit unseren Brüdern und Schwestern drüben in der DDR oder wie man sie auch bezeichnen will. Ziele, Ziele. Und nach Zielen wird gelebt und dann muss man einen Weg finden, der zur Realisierung dieser Ziele führt. Und es gibt ja Menschen, die so egoistische Ziele haben, dass sie, wie man zu sagen pflegt, über Leichen gehen, um diese Ziele zu erreichen. Ich denke, dass der Mensch, der nicht vom Wort Gottes her geprägt wird, der nicht erlöst ist, in der Regel egoistische Ziele hat. Es gibt wenige, die nur sozial denken oder an andere. Ich habe solche edlen Menschen auch kennengelernt. Und ich habe mich oft auch gewundert, wenn meine Referendare, die im Sonderschulbereich tätig war, etwa bei praktisch Bildbaren, mit so viel Liebe und Geduld sich um die Kinder gekümmert haben. Das ist durchaus anzuerkennen. Und wir müssen das auch einmal hier festhalten, dass einmal drüben in der Ewigkeit, wenn Gott richtet, was der Mensch zu Lebzeiten gedacht und getan hat, es Unterschiede gibt. Glauben Sie das? Ja, gerade wenn es um das Gericht vor dem weißen Thron geht, dann wird man sehen, dass ein Mensch gerichtet wird nach seinen Werken. Und Jesus spricht davon, dass es einmal einigen erträglicher gehen wird als anderen. Aber uns sollte doch dies beschäftigen, dass wir nicht uns selber Ziele setzen, sondern dass ein anderer Ziele setzt. Und das ist der große Gott, der einen Lebensplan mit uns hat, mit dem Einzelnen, mit der Gemeinde, mit der Menschheit, ja, mit dem ganzen All. Fragen wir nach den Zielen Gottes. Das ist das Problem immer wieder. Wer nämlich nach den Zielen Gottes fragt, also nach Zielen, die nicht der Mensch selber setzt, der muss dann allerdings auch von seinen Wünschen, Ideen, Vorstellungen, ja seinen Illusionen herunterkommen. Und das ist meistens das Problem. Sind Sie auch Kinder, die ihre eigenen Vorstellungen haben, lassen sich nicht immer gern von Eltern, Lehrern oder anderen, die Erziehungsfunktionen haben, lenken und leiten. Und gerade wenn auch mir ein anderer mal sagt, da geht's lang nicht, dann muss man sich umstellen und muss bereit sein, flexibel zu sein. Ich will aber gleich eins hier voranschicken, ehe ich jetzt auf Einzelheiten vom Worte Gottes her eingehe. Die Ziele oder das entscheidende Endziel, das Gott meint und das er setzt, ist nicht irgendeine Sache, sondern ist er selber, der lebendige Gott. Ist also eine Person. Und wissen Sie, wo dieses allerletzte Ziel steht? In 1. Korinther 15. Da heißt es, dass Gott sein wird einmal alles. In allem oder in allen. Das allerletzte Ziel. Das geht noch über das hinaus, was der Apostel Johannes in der Offenbarung sieht. Wer die Ziele Gottes kennenlernen will, der muss in der Bibel forschen und muss sich den Geist der Weisheit und Erkenntnis schenken lassen. auch den Geist der Prophetie, damit wir den Willen Gottes erkennen. Und darauf möchte ich jetzt eingehen. Ich möchte etwas sagen über Ziele und den Willen Gottes in Bezug auf den Einzelnen. Dann über das Ziel Gottes mit der Gemeinde. Über das Ziel Gottes mit Israel. Schließlich werde ich auch einige prophetische Linien noch weiter ausziehen und den Willen Gottes, das Ziel Gottes mit der Völkerwelt, dann mit der sichtbaren Welt, also dem Kosmos, und sogar mit der sichtbaren und unsichtbaren, das ist dann das ganze All darstellen. Ist ein gewaltiges Programm, ich kann nicht alles hier bis ins Einzelne hinein darlegen, aber ich möchte doch hier Perspektiven aufzeigen. Und dann, und das ist mir sehr wichtig, möchte ich auch praktische Konsequenzen daraus ziehen, dass wir dann auch würdig wandeln, gemäß dieser wunderbaren Offenbarung und der Zielsetzung, die Gott uns schenkt. Kennen Sie den Willen Gottes in Ihrem Leben? Ich würde jetzt gerne als Pädagoge mal fragen. Wissen Sie, was Gott mit Ihrem Leben vorhat? Weil das viele Menschen nicht wissen, darum vegetieren sie oft dahin. Darum greifen Menschen zu den Drogen, wenn sie keinen Ausweg mehr wissen. Darum resignieren sie oft. Und eine andere Alternative der Konfliktlösung ist, dass man irgendwie sich von der Verantwortung löst, aus der Ehe aussteigt, die Familie verlässt, im Beruf wechselt, völlig unmotiviert. Nein, wir brauchen den Willen Gottes für uns, für unser Leben. Da will ich zunächst eine grundsätzliche Heilsaussage machen, Johannes 6, Vers 40. Das ist der Wille Gottes, nämlich wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das ewige Leben. Das ist ein Ziel, das nicht kosmischer Art ist, nicht im Diesseits zu verwirklichen ist, sondern ein Ziel, das über das Wahrnehmbare, hier Erfahrbare, Sichtbare hinausgeht. Haben Sie sich darum gemüht? Es muss geoffenbart und geschenkt werden. Und Johannes 3, 16 sagt uns das ja, dass Gott so sehr die Welt geliebt hat, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und in Johannes 5, in den Versen 24, 25 sagt Johannes, dass derjenige, der an Jesus Christus glaubt, vom Tode zum Leben hindurchgedrungen ist. Und der Betreffende kommt auch nicht mehr ins Gericht. Wenn man mit Menschen dieser Welt, mit denen, die noch nicht an Jesus Christus glauben, über diese Zielsetzung spricht, stößt man in der Regel auf Unverständnis. Warum? Ich bin der Meinung, dass es kaum eine Zeit gab wie diese, in der der Fürst dieser Welt, der Gott dieser Welt, der ja über Politik, Pädagogik, Psychologie, die Massenmedien verfügt, dass der die Menschen so zu einer diesseits orientierten Verhaltensweise bringt, dass bei den meisten überhaupt kein Sensus mehr da ist für das, was nicht von dieser Welt ist. Und sehen Sie, das ist doch auch die Not heute, wenn Sie mal Stimmen, bitte, es gibt auch einzelne Ausnahmen, Stimmen der Kirchenpolitiker hören, im Grunde sagen die das, in der DDR und hier, was die Politiker auch sagen. Und in der Schule selbst, im Religionsunterricht, wo wird Jesus Christus als der Herr und Heiland dargestellt? Nein, er ist ein Reformer, ein sozialer Mensch, ein Religionsstifter. Wir brauchen eine Erkenntnis des Sohnes Gottes, der uns vom Verderben erlöst, der uns neues Leben schenkt, unverlierbares, unauflösliches Leben. Ein Leben, das eben nicht vergänglich ist. Und darum ist klar, wenn ein Mensch, dessen Ziele verwirklicht sind, im Leben keine Perspektive mehr hat und er am Rande des Todes steht, er keine lebendige Hoffnung hat, er irgendwo resigniert, dann brauchen wir diese lebendige Hoffnung. Und nach Epheser 1, Vers 5, ein weiteres Ziel und Erkenntnis des Willens Gottes: Wir sind verordnet zur Kindschaft, eigentlich heißt zur Sohnschaft, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Ein herrliches Ziel Gottes, dass wir Kinder, ja Söhne Gottes werden, dass wir einen Vater haben, von dem wir wissen, er ist die Liebe, er kümmert sich um uns, er kennt unsere Probleme, unsere Nöte und nicht nur die unseren, auch die der ganzen Welt. Oder Epheser 1, Vers 11, ein wunderbares Ziel für den Einzelnen, nämlich, dass wir zu einem wunderbaren Erbe oder Erbteil gekommen sind, nach dem Rat seines Willens. Merken Sie, dass immer wieder in diesen Bibelstellen steht, nach seinem Willen, Gott will das. Wir müssen endlich aus unserer Verhaftung an das Diesseits herauskommen und begreifen, dass Gott, der Schöpfer, auch der Gott und Vater unseres Herrn Jesu Christi, der Gott der Liebe ist, der für uns ein Lebensprogramm hat. Ich darf es nochmal sagen, wer diese herrlichen Ziele nicht kennt und erkennt, der greift zu kurz, viel zu kurz. Ich habe oft in der Ausbildung meiner Referendare immer wieder gefragt, wenn ich eine Unterrichtsstunde gesehen habe, da mussten ja nach unseren Ausbildungsplänen alle Referendare das Ziel der Stunde klar formulieren, ob im Sprachenbereich, in Mathematik oder im musischen Bereich. Denn wenn das Ziel nicht klar formuliert ist, dann kann die Unterrichtsstunde nicht zielorientiert laufen, nicht? Und wenn dann mal ein Schüler so eine Lieblingsfrage des Lehrers aufgreift, das kennen Sie vielleicht noch, dann war der Lehrer bei seinem Lieblingsthema und das einzige Ziel der Stunde war längst dahin und die Schüler freuten sich mal wieder, dass sie da so eine Stunde, ohne wirklich angestrengt zu lernen, überstanden haben. Zielorientiert. Und so eine Stunde, die muss immer wieder sich an dem letzten pädagogischen Ziel oder an einem Fachziel orientieren. Sicher, es gab da einige, die hatten so eine Schubladenstunde, wissen Sie, die hatten, weil sie nicht immer wussten, wann Besuch kam, eine ausgearbeitete Stunde, die ihrer Meinung nach gut laufen musste, weil sie methodisch geschickt aufbereitet war mit vielen Medien. Und dann lief da eine Stunde, die Schüler waren aktiv und nach dem Äußeren zu urteilen, war es eine gute Stunde. Aber diente das der Realisierung der letzten Ziele? Das ist die Frage. Und sehen Sie, da müssen wir uns auch fragen, ob wir immer zielbewusst und zielorientiert sehen wollen oder ob wir auch manchmal uns Illusionen vormachen, Utopien haben, das heißt Ziele, die gar nicht realisierbar sind. Und ich will Ihnen noch ein Ziel Gottes nennen. Das ist der Wille Gottes, das Ziel Gottes, 1. Thessalonicher 4, Vers 3, eure Heiligung. Das heißt, dass wir Gott zur Verfügung stehen. Es mag mal genügen im Zusammenhang mit der Gemeinde, denn wir sind organische Glieder des Leibes des Jesus Christus. Da gibt es Ziele, die wir gemeinsam erkennen müssen und auch gemeinsam realisieren sollten. Epheser 5, Vers 27, diese Gemeinde soll einmal herrlich werden, ohne Flecken und Runzel. Da geht es also nicht um Alterserscheinungen, wie wir sie hier im biologischen Bereich kennen. Da geht es auch nicht um Kosmetik. Was tun doch die Menschen alles, um das zu verändern, was Realität ist? Und da fällt mir gerade ein, der Bruder Schirmacher hat mal erzählt, ich weiß nicht, ob es hier schon mal wieder gab, aber das ist so drastisch für das, was der Mensch so alles inszeniert. Es war in den 20er Jahren, als an der Küste dort in Ostpreußen so die ersten Kurgäste kamen, die Badegäste, und da saß so eine kicke junge Dame, die in der Nähe einer Schifferei, Werkstatt, da waren Kähne zu reparieren, Urlaub machte, und sie setzte sich an den Strand und schminkte sich nun so eifrig. Und da kam dieser ergraute alte Mann da vorbei, sieht sie da so, guckt sie an, und sie schaut ihn an und sagt, na so, da staunen Sie, was? So als ob der alte Herr sowas noch nicht gesehen hat, dass man da Schminke nimmt. Das kennen Sie nicht. Oh, sagt er, ja, bei uns Aalschiffmut angestrichen wären, sagt er dann. Ein altes Schiff muss angestrichen werden. Da war die Betreffende bedient. Ja, so geht das bei uns. Vordergründige Ziele. Sicher bin ich der Meinung, dass wir auch in unserer äußeren Darstellung das tun sollen, was Gott, der Schöpfer, in uns hineingelegt hat. Aber wir müssen wissen, all die äußere Schönheit vergeht. Ohne Flecken und Runzeln dem Vater dargestellt werden, das ist Ziel der Gemeinde. Und in diesem Äon, in diesem Heilszeitalter wird nach Römer 11, Vers 25 einmal die Vollzahl erreicht. Das heißt, wenn der Letzte aus der Welt herausgelöst worden ist, herausgerufen, eingegliedert ist in den Organismus des Leibes des Christus, dann wird die Vereinigung von Haupt und Gliedern stattfinden. Dann wird die Entrückung stattfinden. Nach 1. Thessalonicher Kapitel 4 in den Versen 15 bis 17 steht es, oder in 1. Korinther 15. Das ist ein Ziel. Kennen Sie dieses Ziel? Das ist meiner Meinung nach das Nahziel für die Gemeinde. Ich habe gerade vor einigen Tagen an der Israel-Konferenz in Langensteinbach teilgenommen, und da haben wir uns auch um diese Fragen bewegt. Viele wollten wissen, wie geht es nun mit Israel weiter? Es gibt entweder in den großen Kirchen oder bei vielen Gläubigen überhaupt kein interessiertes Verfolgen der Entwicklung Israels im heilsgeschichtlichen Sinne, oder aber es gibt eine schwärmerische Art, wo man in Euphorie gerät und meint, dass dieses Israel so schon in das 1000 Jahre hineinginge. Nein, erst wenn die Vollzahl aus den Nationen und auch aus den Juden erreicht ist, dann wird Jesus Christus wiederkommen. Ein wunderbares Ziel. Sicher müssen wir auch an die anderen denken. Es gab eine Fragestunde. Und da lautete eine Frage, wie kann ich mich eigentlich auf die Entrückung freuen, wenn ich unter Umständen meine nächsten Angehörigen oder liebe Menschen zurücklassen muss, die dann in die Gerichte hineinkommen, so wie sie in der Offenbarung beschrieben werden. Ist eine Frage, die uns bewegt und bewegen muss. Und ich denke, dass dann, wenn wir ein Ziel haben, wir das nicht egoistisch nur verfolgen, sondern dass wir auch fragen müssen, wie geht's denn nun weiter mit anderen Heilskörperschaften? Und sehen Sie, darum möchte ich auch hier noch andere Ziele aufzeigen. Es ist leider so, dass auch Gläubige keine anderen Ziele sehen. Ich habe jetzt vor einigen Monaten an einer Konferenz in meiner neuen Heimat teilgenommen. Da ging es um Endzeitfragen. Der Referent antwortete etwa so: Wir wissen nicht, wann Jesus Christus zum Gericht wiederkommt. Das kann bald sein, es kann aber auch Jahrhunderte oder vielleicht Jahrtausende gehen. Und wenn er zum Gericht kommt, werden die einen, die an Jesus glauben, auf ewig in der Herrlichkeit sein, und die anderen auf ewig verloren gehen. Schluss, nichts weiter. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde, ich sehe das von der Schrift nicht so. Ich muss allerdings an dieser Stelle sagen, wer nicht weiter sieht, der sollte sich das einmal mit anhören, sollte nicht die verurteilen, die noch weitere andere Ziele sehen und Hoffnung haben für Israel, für die Nationen, ja, für den Kosmos und das ganze All. Auch das habe ich im Sommer erlebt in einer Freizeit, als mich ein Junge nach den letzten Zielen fragte. Ich sage, ich kann das jetzt nicht, ich habe noch ein Gespräch mit ihm, er war schon etwa doch so 20, 21 Jahre alt, erörtern. Bleiben Sie bis zum Schluss, ich halte übermorgen darüber noch ein Referat im Hinblick auf Gottes Ziele, Gottes Gerichte, Gottes Heil. Seine Mutter war so argwöhnisch gegenüber dem, was wir schauen und auch lehren dürfen, dass sie morgens um 6 Uhr bereits abgereist ist und nicht mehr meinen Vortrag hören wollte. Sie hatte auch hier und da schon einiges gelesen. In Langensteinbach liegt ja manches auch oben auf dem Büchertisch aus, was darauf hinweist, dass Gott nicht nur für die Gläubigen da ist, sondern ein Erretter aller Menschen. 1. Timotheus Kapitel 4. Gott ist ein Retter aller Menschen, sonderlich der Gläubigen. Ist nur eine Stelle von vielen. Darum wollen wir uns also fragen, ja was denn, wenn die Gemeinde entrückt ist, können wir sagen, nach uns die Sintflut, nach uns die Zornschalengerichte? Oder wollen Sie argumentieren wie die Zeugen Jehovas, die sagen, alle Menschen, die in den Feuersee, in den zweiten Tod kommen, werden dort vernichtet? Erschütternd, Milliarden und Abermilliarden von Menschen sollten so enden. Was ist das für eine Gottesvorstellung? Darum wiederhole ich an dieser Stelle nochmal, das Ziel, das uns vorgesetzt wird, ist nicht eine Lehre losgelöst wie ein Dogma in großen Kirchen, sondern das Ziel ist orientiert an dem großen Gott, der Gott der Liebe ist und der Jesus Christus das Wort Logos, Wort oder Rechnung, mit einkalkuliert hat. Und darum die nächste Heilskörperschaft, Israel. Was ist das Ziel, das Gott mit Israel hat? Etwa Hesekiel 36, 23 bis 30, ich kann die Stelle nicht ganz lesen. Ich will euch wieder in euer Land führen. Da steht 7-mal ich will, ob Gott das dann auch fertig bringt. Auch da gibt es Leute, die meinen, dass der Wille des Menschen mehr Qualität habe als der Wille Gottes. Sicher haben wir einen gewissen relativ freien Willen, keinen absolut freien. Gott wirkt in uns das Wollen und Vollbringen. Darauf kann ich im Einzelnen nicht eingehen. Aber Gott will, 7-fach steht es da. Und Römer 11, ich habe schon zitiert, 25 bis 29, da ist es, wenn die Vollzahl der Leib Christi Gemeinde erreicht ist, dann wird die Blindheit Israels aufhören, das schwere Gericht wird zu Ende sein, ganz Israel wird errettet werden. Und wenn Sie dann in Hesekiel 37 weiterlesen, Sie kennen alle die Vision des Hesekiel, wo die Totengebeine zusammenrücken, dann diese Gebeine Fleisch und Adern, Sehnen bekommen, dann der Odem Gottes hineinfährt, ganz Israel. Sacharja Kapitel 12 und 14 weist darauf hin, dass Gott an einem Tage Israel zur Bekehrung bringt, wenn sie ihn sehen werden, in den sie gestochen haben. Dann werden sie weinen, wehklagen. Das ist auch das Thema der Offenbarung. Offenbarung Kapitel 1, Vers 7. Und wenn man die Hoffnungslosigkeit Israel sieht, die der Politiker, oft auch der orthodoxen Juden, die extrem fanatisch sind, dann der liberalen Juden. Es gibt nur eine Gruppe dort, nämlich die der an den Messias Glaubenden, die eine lebendige Hoffnung haben. Gott hat mit Israel, dem Erstlingsvolk, ein Ziel. Und wenn das Erstlingsvolk zurechtkommt, dann auch die anderen. Der Wille Gottes mit den Nationen. 1. Timotheus 2, Vers 4. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Philipper 2, Vers 10. Im Namen Jesu sollen sich alle Knie beugen. Und zwar derer, die im Himmlischen sind, auf der Erde und sogar unter der Erde. Sie können da an die Toten denken oder was sie darunter sich vorstellen. Ich will es gar nicht im Einzelnen ausdeuten. Hier geht es um die Menschen, die Völker. Und wenn Sie die Psalmen einmal lesen oder auch in den Propheten nachschauen, es gibt eine Unzahl von Stellen, dann weisen die jeweiligen Autoren darauf hin, dass alle Nationen einmal anbeten werden. Gott wird ihnen Licht schenken. Sie werden das Heil, das von Zion ausgeht, ergreifen. Übrigens, in dem kommenden Äon des tausendjährigen Königreichs Jesu Christi, wo Israel das missionierende Volk sein wird, da werden sich dann die Massen bekehren. Das ist übrigens, ich möchte es nur kurz hier einschalten, heilsgeschichtlich prophetisch, im Augenblick meiner Meinung nach der große Wirrwarr und zum Teil Verführung, wo ganz bestimmte Bewegungen und Kreise bekennen, dass durch die nun einsetzende Weltevangelisation bis zum Jahre 2000 jeder zweite Mensch auf dieser Erde ein Christ werden soll. Das heißt also 3 bis 4 Milliarden Menschen. Ich frage immer, wo ist denn das verheißen? Der Jesus selber sagt schon den Juden der damaligen Zeit, meint ihr, dass wenn ich kommen werde, ich auf Erden auch den Glauben finden werde? Und er sagt, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Und bei Paulus geht es um eine Herauswahl, die Ekklesia. Und Paulus spricht davon, ich sage es immer wieder, damit wir die klaren Linien sehen, auch des prophetischen Wortes, damit wir die Ziele sehen. Am Ende dieses Äons wird mehr der Abfall sein als gewaltige Erweckungen. Power Evangelism wird nicht die Scharen gewinnen, die werden in der Regel dem Antichristen zufallen. Bitte nicht missverstehen, dass es nicht hier und da noch Erweckung geben könnte. Ich freue mich darüber, wenn es auch Aufbrüche gibt, etwa in Afrika oder in Indonesien. Aber das Programm Gottes für diese Zeit ist Auswahl der Gemeinde, und wenn die fertig ist, kommt das Erstlingsvolk Israel dran, und im kommenden 1000-Jahr-Reich, dann wird Israel die Massen bekehren. Und auf der neuen Erde werden die Nationen, das schildert die Offenbarung ganz klar, noch gesunden durch die Blätter der Bäume, die an dem lebendigen Strom stehen. Die Könige dieser Nation werden sogar eingehen nach Jerusalem, in das neue himmlische Jerusalem, wo es keinen Tempel mehr geben wird. Und in Verbindung mit der Beschreibung der Stadt Jerusalem wird immer wieder die Zahl 12 genannt. 12 Apostel, 12 Tore, dann 12 Namen, außerdem die Maßangaben, 144 Stadien, das ist 12 ins Quadrat und so weiter, deutet auf Israel hin und die Funktion Israels für Gott zu wirken, dass da die Nationen genesen. Gottes Wille mit der sichtbaren Welt. Ich habe bereits zitiert, im Hinblick auf jeden Einzelnen, aber auch auf die ganze Welt, wenn wir das Lamm Gottes schauen, siehe da, das ist Gottes Lamm, welches die Sünde einiger Frommer trägt. Steht nicht da, sondern die Sünden der ganzen Welt. Gott will, dass alle Menschen errettet werden. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, das ist der nachfolgende Vers, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Ist das nicht eine herrliche Zielsetzung? Freuen Sie sich darüber. Und noch einige Stellen. Gottes Ziel mit dem gesamten All. Kolosser 1, 16 bis 20 wird beschrieben, dass das All durch Christus geschaffen worden ist und auch versöhnt worden ist. Und dass zu ihm hin das ganze All sich bewegt. Und das ist auch die Erkenntnis des Willens. Das ist ein Geheimnis, dass Gott einmal das ganze All unter dem Haupte Jesus Christus zusammenfassen wird. Epheser 1, Vers 9, das ist das Geheimnis seines Willens für die Verwaltung der Fülle der Zeiten, das All in Christus unter ein Haupt zu bringen. Das ist diese Stelle aus dem Epheserbrief. Ein Schöpfer, der mit seiner Schöpfung nicht zurechtkäme, wäre ein merkwürdiger Schöpfer. Und so stellt ihn die Bibel auch nicht dar. Als ich in der Schweiz jetzt im Sommer anlässlich einer Konferenz mit einem Bruder sprach, da sagte er, ja, lieber Bruder, so auf Schweizerdeutsch, die meisten sehen nur vordergründige Ziele, so wie bei der Tour de France. Da steht Ziel, das ist aber nur ein Etappenziel. Ja, das ist ein gutes Bild. Das eigentliche Ziel ist am Ende der Rundfahrt. So gibt es auch in der Bibel Ziele, die aber noch nicht die endgültigen sind. Und das müssen wir sehen und erkennen. Das waren einige dieser Ziele, wie sie die Bibel uns darstellt. Und ich bitte Sie immer wieder, prüfen Sie nach. Lesen Sie die Bibel. Bitten Sie darum, dass der Heilige Geist Ihnen die Herzensaugen öffnet, damit Sie den Vater erkennen. Damit Sie gottgewollte Ziele sehen. Und nun, und das ist jetzt der Teil, den ich jetzt anschließen möchte, muss das auch Konsequenzen haben. Erstens, dass wir im Lichte dieser Ziele leben und dann aber auch für alle Menschen beten, wenn wir wissen, dass Gott ein solches Ziel hat. Steht das irgendwo, dass wir für alle Menschen beten sollen? Ja. Und stellen Sie mal, wenn wir nun für alle Menschen beten sollen, das hätte überhaupt keine Konsequenz. Die Gebete würden nicht erhört. Wäre das ein Widerspruch? Ich kann nicht verstehen, wie unlogisch manche Christen denken. Und entschuldigen Sie mal, die unlogischste aller Wissenschaften, die ich kenne, ist die Theologie. Es gibt, mit Ausnahme derer, die wirklich die biblische Theologie verkündigen, keine Wissenschaft, die so inkonsequent ist wie die Theologie, die meistens Philosophie ist, die das hervorbringt, was die Menschen nach ihren eigenen Entwicklungen und Vorstellungen dann produzieren. Nicht, was ist das? Ich sage es nochmal, ich will die Frau nicht abwerten. Für eine Frau, mit dem Institut musste ich zusammenarbeiten, die eine führende Frau in der Emanzipationsfrage in der feministischen Theologie ist, die aus ihrem Vornamen, sie heißt Helga, das H, bewusst hat wegstreichen lassen, damit sie nicht an Herr und Herrschaft erinnert wird. Das ist erschütternd. Und wissen Sie auch, dass dieses H im Hebräischen, dieser Hauch, gerade bei Abraham eine besondere Rolle gespielt hat? Aus dem Abram wurde ein Abraham. Und genau diese Frau nimmt das Haar da weg. Ist das nicht erschütternd? Das ist Dämonie, Verführung. Und wenn sie andere 10 Gebote formuliert, unter anderem auch jenes Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, umformuliert, du darfst ruhig Ehe brechen. Du kannst aber auch treu sein. Wen wundert's, dass sie bereits am 2. Tag mit einem anderen Mann zusammenlebte, am 2. Tag nach ihrer Ehe? Es ist erschütternd. Ich meine, es muss nicht immer so laufen, aber wir haben heute schaurige Beispiele einer Theologie, die pervertiert ist. Darum sollen wir im Lichte leben, für alle Menschen beten, im Sinne dieser Zielsetzung. Es geht nicht um Parteilichkeit. Wir dürfen dann für Israel beten, für das Erstlingsvolk, aber auch für die Feinde Israels. Und wir dürfen auch die Menschen gottgewollt lieben, allerdings auch auf der Grundlage der Wahrheit. Und schließlich noch eine allgemeine Aussage, ehe ich in ganz konkrete Dinge einsteige. Wir haben, Gott sei Dank, Antworten auf alle letzte Fragen. Ein Gorbatschow hat sie nicht. ein Präsident Bush nicht und unser Bundeskanzler auch nicht. Wir wollen sie nicht verurteilen, wir sollen auch für sie beten. Steht das auch in der Bibel? Für die Obrigkeiten? Nun muss ich Ihnen auch die Stelle nennen. Beten für alle Menschen und für die Obrigkeiten, für die Könige. 1. Timotheus Kapitel 2. In den ersten 4 Versen Anleitung für das Gebet. Vor allen Dingen sollen wir beten, damit der Plan Gottes, die Ziele Gottes, der Wille Gottes erfüllt wird. Nun gibt es einige, die diese herrlichen Ziele kennen, die das alles proklamieren, aber sich so verhalten, dass das eigentlich mit der Aussöhnung des ganzen Alls nicht in Einklang zu bringen ist. Sehen Sie, da klagt mir der Hausvater, ich darf es weitergeben, er hat mir dazu die Erlaubnis gegeben. Da kommen also zur Konferenz und am Sonntag oft 500-600 Menschen, ich war jetzt auch wieder dort oben, auf der Langensteinbacher Höhe und wir dürfen uns freuen. Da kommt also jemand, marschiert bei Regenwetter den Weg hinab, und eine Frau überholt ihn mit ihrem Wagen, fährt durch die Pfütze und sein Anzug ist beschmutzt. Was macht der liebe Bruder? Schreibt der Frau eine Rechnung. Lässt den Anzug reinigen. Und als die so, ob dieser Verhaltensweise, innerlich erstmal erschüttert ist und sich erkundigt, wer denn das ist, ein paar Tage vergehen, droht der Mann mit dem Rechtsanwalt. Schließlich hat es da einen Prozess gegeben, ohne dass die Frau das verhindern konnte, ein paar hundert Mark wegen dieser Sache. Und als der liebe Hausvater ihn anspricht, also so geht das Verhalten nicht. Sie kommen erst wieder hier oben hin, wenn Sie diese Sünde in Ordnung gebracht haben. Da reagiert der so menschlich, der hatte inzwischen auch für den kommenden Saalbau eine ganz schöne Summe gespendet, will die Spende wieder zurückhaben. Und da hat der Hausvater geschrieben, die gebe ich Ihnen gern zurück, denn mit solchen Spendengeldern wollen wir nicht unseren Saal bauen. Das ganze All einmal zurechtbringt, dass Gott das All versöhnt hat und er lebt nicht als ein Versöhnter, noch nicht mal mit jemandem, der mit ihm zusammen im Gottesdienst sitzt und der nun da doch sicher nicht willlich an diesem Sonntag bei mieslichem Wetter den Anzug des Betreffenden beschmutzt. Wir wollen nicht den Kopf schütteln. Gibt es sowas auch in der Bibel, in der ersten Gemeinde? Stellen Sie sich mal vor, in der Gemeinde zu Korinth waren Huren und Ehebrecher und das ist von der Gemeinde nicht öffentlich gestraft worden. Also das gab es immer wieder, leider. Und wenn nun diejenigen, die nur Kritik üben, negative Kritik, destruktiv argumentieren, schaden sie sich selber. Gibt ja viele, schaut mal die Christen an. Ne? Sie sind damit nicht gerechtfertigt. Jesus Christus wird sicher die Betreffenden selber einmal zur Rechenschaft ziehen. Aber wir sollten als Versöhnte leben und darum möchte ich am Abschluss noch einige ganz konkrete Punkte nennen. Nicht nur Nahziele realisieren und vor allen Dingen keine vordergründigen Ziele. Und wie viele vordergründige Ziele gibt es doch heute? Soziales Tun muss sein, aber wenn das das entscheidende Ziel ist, zu kurz gegriffen. Wenn zum Beispiel, ich nenne einfach Namen, weil die auch ja durch die Presse gegangen sind, der frühere Bürgermeister Albert, der sich ja sehr eingesetzt hat, wenn da mal Terroristen gefangen waren, der eine Vermittlerposition hat, das ist alles in Ordnung. Wenn der aber den Evangelikalen vorwirft, sie würden also nur ihre Ziele ins Jenseits verlegen, dann ist das auch da wieder falsch. Sicher kann das auch falsch gewertet werden, dass wir immer nur da in der Zukunft leben und vergessen, das heute den Alltag zu bewältigen. Darum ist das schon wichtig. Aber es steht doch in Kolosser Kapitel 3, trachtet nach dem, was da oben ist. Das ist immer wieder Priorität, wenn wir so eine herrliche Berufung haben, ein solches Ziel. Danach kommt allerdings dann auch, wenn wir ein solches Ziel haben und wenn wir nach oben trachten, dass wir dann bestimmte Dinge ablegen sollen und den neuen Menschen anziehen. ziehen soll. Dass wir das, was dem alten Menschen wurzelmäßig zu eigen ist, in den Tod geben sollen. Das steht dann auch in Kolosser Kapitel 3. Das sind Konsequenzen, wenn wir so eine herrliche Berufung und Erwählung haben. Und es heißt in Philipper 3, Paulus bezeichnet sich ein solcher, dass er dem Ziele, dem herrlichen Kleinod nachjagt. Da ist er nicht so gemächlich spazieren gegangen, wenn er dieses Ziel vor Augen hat. Sicher, wir sollen in der Regel wandeln, das heißt nicht hektisch, hastig sein. Aber im Hinblick auf das endgültige Ziel müssen wir auch alles da hinten lassen und nach 1. Korinther 9 am Schluss so laufen in der Rennbahn, als ob wir der Einzige wären, der das Ziel erreicht. Und es erreicht zunächst auch einer das Ziel, nämlich der Leib des Christus. Also dem Ziele zu, und was hat das dann auch für praktische Konsequenzen, nämlich, dass wir auch Dinge lassen können, dass wir auf Dinge verzichten können. Ich war, weil es ja nicht weit weg ist jetzt von meiner neuen Heimat, bei dem Tag der Evangelikalen, bei dem Bekenntnistag in Stuttgart, in dem Stadion, da sagte einer der Redner und hat das an einem Beispiel dargestellt. Wenn also da einer auf das Ziel zujagt, ein Langstreckenläufer, und es wird da am Rande irgendwo bei den Zuschauern Eis angeboten, dann kann der auch nicht dahin gehen, aber ich möchte mir erstmal ein Eis genehmigen. Verstehen Sie, hier geht es darum, dass wir das Ziel erreichen und nicht so viele Nebendinge betreiben, die uns aufhalten in diesem Lauf. Und was sagt der Apostel Johannes in seinem Brief, 1. Johannesbrief, Kapitel 2, in den Versen 15 bis 17, dass wir die Welt nicht lieb haben sollen. Warum? Weil wir nicht von der Welt sind, zwar in der Welt. Fleischeslust, Augenlust, hochfahrendes Wesen oder Hochmut. Konsequenzen, wenn wir dem Ziele zu eilen. Oder dass wir gottgewollte Prioritäten setzen. Ich darf das mal hier sagen, da wo ich jetzt bin und wo ich, wenn ich daheim bin, mich an den Bibelstunden beteilige, was mich dort einfach wundert, bei Gelegenheit, wenn ich noch mehr Kontakt habe, muss ich das klar und deutlich aussprechen. Die lieben Brüder und Schwestern kommen, wann sie wollen. Wann sie wollen. 3 Wochen erscheinen sie mal nicht, dann gucken sie mal wieder rein. Tja, gottgewollte Prioritäten, ich denke, sie machen es nicht so. Das Nummer 1 ist, was in Apostelgeschichte 2, Vers 42 steht, beständig sein. Worin? In der Lehre der Apostel bleiben, also das Wort Gottes aufnehmen, im Gebet, in der Gemeinschaft und beim Brotbrechen oder Herrenmahl. Gottgewollte Prioritäten setzen. Ich habe das ja hier schon erwähnt, wie das die chinesischen Christen tun. Gefragt, warum denn da so ein Gemeindewachstum ist. Ja, wir lassen Gott Nummer 1 sein. 4-mal in der Woche kommen sie zusammen. Wenn da Besuch erscheint, muss der Besuch entweder mitgehen oder er muss vorzeitig wieder nach Hause gehen. Es kann auch mal anders sein. Aber nicht, ich weiß nicht, ob das bei uns hier so gang und gäbe wäre. Und schließlich als Versöhnte leben. So viel an euch liegt, haltet mit jedermann Frieden. Ich weiß, es geht nicht immer. Es hat mich erschüttert, als, es ist schon Jahrzehnte her, ein sogenannter Laienprediger bei uns in der früheren Heimat im Unfrieden mit der Nachbarschaft lebte. Es gab einen Prozess. Und als er zur Gerichtsverhandlung wollte, ist er auf dem Bahnhof tot zusammengebrochen. Ein erschütterndes Ereignis. Wenn wir wissen, dass Gott in Christus Jesus das ganze All versöhnt hat und wir die Versöhnung weitergeben sollen, dann müssen wir sie zuerst ausleben. Und das fängt in der Familie an. Und da ist manchmal sogar am schwierigsten, oder? Wir müssen zuerst ein Zeuge sein in Jerusalem. Und unser Jerusalem ist daheim. Oh, ich kenne junge Menschen, die wollten für Jesus Zeugen geben, überall, nur nicht daheim. Nur nicht am Platz in der Familie oder im Beruf. Manch einer kompensierte, verließ seine Arbeitsstelle, weil er da nicht zurechtkam, irgendwo anders hin, aber Jesus bezeugen. Das passt nicht zueinander. Und schließlich hängt damit zusammen eben auch mitzuleiden, mitzudulden, wenn wir mal unsere eigene Rechtfertigung lassen, uns nicht selbst verwirklichen, unser Recht nicht selber fordern, sondern Gott alles anheimstellen. Mit ihm dulden, denn wenn wir einmal mit ihm herrschen und regieren wollen, ist Voraussetzung, dass wir hier mit ihm leiden. Und schließlich noch ein letzter Punkt, ich will nicht noch mehr auflisten. Mit den Gleichgesinnten Gemeinschaft pflegen. Das hängt mit dem zusammen, was ich schon am Anfang darstellte, gottgewollte Prioritäten setzen. Das heißt, nicht immer mit denen nur Gemeinschaft haben, die die gleiche Erkenntnisschau haben. Das ist immer am einfachsten. Ich könnte also da, wo ich jetzt nun lebe, auch die in der weiteren Umgebung sammeln, die immer mal mit mir nach Langsteinbach gehen, die die gleiche Heilsschau und prophetische Perspektive haben. Wenn ich weiß, da ist einer, der Jesus Christus lieb hat, der ist aus neuem von neuem geboren, dann darf ich mit ihm Gemeinschaft haben. Und dann gilt es manchmal, im Leiden, im Sterben, im Drunterbleiben diese Liebe zu beweisen. Und ich schließe ab, ohne diesen Vers im Einzelnen auszulegen, nur ein paar Hinweise noch mit Philipper 4, 4 bis 7, darüber habe ich nämlich hier schon einmal gesprochen. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich euch, freut euch. Das schreibt Paulus aus dem Gefängnis. Sehen Sie, das ist auch eine andere Zielperspektive als die, die heute von Christen drüben oder hier propagiert wird. In Langensteinbach waren zwei DDR-Geschwister. Ich habe sie mal gefragt, wie sie denn nun diesen Exodus da drüben sehen. Sie sagten, selbstverständlich merken wir den gewaltigen Unterschied. Es ist schon traurig, was sich bei uns darstellt. Also als wir da einen Spaziergang machten, ein paar Kilometer entfernt, ein wunderschöner Weinberg und dann asphaltierte Straßen, die aber nur durch den Weinberg führen, da sagt sie, so sind bei uns die allerbesten Straßen nicht im Schuss. Die Häuser zerfallen. Viele notwendige Dinge bekommt man nicht. Das ist zum Weinen. Und wie wir Jahrzehnte belogen worden sind, da könnte also einem die Wut kommen. Aber dennoch bleiben wir da. Als Christen haben wir da unsere Pflicht zu erfüllen. Ich will damit keinen verurteilen, der jetzt nun hier rüberkommt. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich euch, freut euch. Das ist eine Konsequenz, die wir praktizieren müssen. Ja, dürfen. Wenn der Grund der Freude Jesus Christus und das herrliche Ziel sind, dass wir nicht uns freuen, wenn wir Vergnügen haben, dann ist das auch keine Anstrengung. Und wenn wir dann die Milde und Güte denen zeigen, mit denen wir zusammengestellt sind, kann das nur deswegen geschehen, da heißt es nämlich, denn der Herr ist nahe, er lebt in uns und er kommt bald wieder. Wir haben eine Heilsperspektive und eine prophetische Perspektive. Und das Dritte, alle Sorge werfet auf ihn. Wir sollten als Menschen, die um diese Zielsetzung wissen, immer wieder alle Sorgen mitflehen, aber auch Danksagung vor Gott bringen. Selbst in Leiden. Und ich habe selber manche Leidensproben auch in meinem Leben erfahren. Und spreche nicht von der Theorie. Aber ich darf wissen, dass der Friede Gottes, da steht dann in Vers 7, höher ist als alle Vernunft, weil der Gott des Friedens selber in uns lebt und er seine Friedensabsichten mit jedem Einzelnen hat, selbst wenn er nach Psalm 23 auch auf einem Wege der Todesschatten wandert. Gottes Ziele sind zugleich auch der Weg zum Ziel, denn Jesus ist nicht nur die Vollendung, Wenn er nämlich einmal alle Feinde unter den Füßen hat, wird er ja selbst das Ganze all dem Vater zurückbringen, bis Gott sein wird, dann alles in allem und in allen. Sondern er ist auch der Weg dahin, also jetzt schon der Weg. Er ist auch das Leben. Darum dürfen wir uns freuen, dass wir jetzt zielorientiert leben dürfen. Damit sind wir keine Optimisten, die immer nur etwas von morgen oder übermorgen erwarten, sondern wir sind die einzigen Realisten, die nicht illusionär denken, die die Dinge dieser Welt, die Bedrückungen, die Nöte und Ängste ganz real sehen, sie aber nicht unter den Teppich kehren, wie man sozusagen pflegt, sondern die Gott gewollt überwinden, weil wir den in uns tragen dürfen, der gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, der lebt in ihnen. Ist das nicht etwas Wunderbares? So zielorientiert zu leben, heißt jetzt wirklich auf dem Boden der Realität des Heils stehen. Und heißt aber auch, dass wir wissen, das, was wir hier erleben und wahrnehmen, ist nur angelthaft. Darum bauen wir nicht auf Sand, das heißt auf Versprechungen der Politiker, der Gesellschaftstheoretiker, der Wirtschaftler, Pädagogen und Psychologen, sondern wir bauen auf der Grundlage des Wortes. Wenn wir so zielorientiert leben, können wir anderen Menschen auch Wegweisung geben. Hin zu einem Ziel, nicht nur zu einem vordergründigen, was dann wieder wankend wird und die Menschen doch enttäuscht. Wie viele Enttäuschungen? Warum denn? Weil nicht die gottgewollte Zielsetzung erkannt wird. Und darum erinnere ich nochmal an den Anfang. Ich habe also Zielsetzungen kurz beschrieben, wie sie der Einzelne hat, in der Gesellschaft propagiert werden. Diese Zielsetzungen werden in der Regel nicht erreicht. Wie viele Menschen haben die gesteckten Ziele nicht erreicht? Darum Enttäuschung über Enttäuschung. Bei einem Christen, bei einem gläubigen Menschen sollte es in dieser Richtung keine Enttäuschung geben. Weil Christus selbst nicht enttäuschen kann, er lebt in uns als Ziel, als Weg, als Wahrheit. Und darum dürfen wir ihn verherrlichen und dürfen danken, dass wir eine so wunderbare Perspektive haben, eine Hoffnungs- und Heilsperspektive. Dafür dem Herrn Ehre und Dank. Amen.